Jane. Seine Hand brannte. Noch immer. Noch immer. Lange nachdem sie die Fackel gelöscht hatten, mit der sie den blutigen Stumpf ausgebrannt hatten, fühlte er, wie das Feuer seinen Arm hinaufschoss und seine Finger sich in den Flammen krümmten, die Finger, die er nicht mehr hatte. Er war schon früher verwundet worden, doch niemals auf diese Weise. Er hatte nicht gewusst, dass es solche Schmerzen gab. Manchmal stammelte er ungewollt alte Gebete vor sich hin, Gebete, die er als Kind gelernt hatte und an die er seitdem nie mehr gedacht hatte, Gebete, die er zusammen mit Kersey gesprochen hatte, während sie Seite an Seite in der Septe von Casterly Rock knieten. Gelegentlich weinte er sogar, bis er den Mummenschanz lachen hörte. Dann ließ er seine Augen austrocknen und sein Herz sterben und betete, das Fieber möge ihm auch die Tränen ausbrennen. Jetzt weiß ich, wie Tyrion sich alle die Male fühlte, wenn sie über ihn gelacht haben. Nachdem er zum zweiten Mal aus dem Sattel gefallen war, banden sie ihn an Brienne von Tarth fest, und so mussten sie sich wieder das Pferd teilen. Eines Tages fesselten sie die zwei Gesicht zu Gesicht statt Rücken an Rücken.
»Die Liebenden«, seufzte Shackwell laut, »und was für ein hübscher Anblick! Wäre es nicht eine Schande, diesen edlen Ritter und seine Dame voneinander zu trennen?«
Daraufhin lachte er schrill und sagte,
»Aber wer von den beiden ist der Ritter und wer die Dame?«
»Hätte ich meine Hand noch, würdest du das sehr rasch herausfinden«, dachte Jaime. Seine Arme schmerzten und seine Beine waren von den Fesseln taub, doch nach einer Weile machte ihm beides nichts mehr aus. Seine Welt schrumpfte auf den pochenden Schmerz zusammen, den seine Phantomhand verursachte, und auf Brienne, die gegen ihn gedrückt wurde. »Wenigstens ist sie warm«, tröstete er sich, obwohl der Atem des Mädels genauso stank wie sein eigener. Seine Hand befand sich ständig zwischen ihnen. Oswick hatte sie ihm an einem Band um den Hals gehängt, und so baumelte sie vor seiner Brust und schlug gegen Briennes Busen, während er immer wieder kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Sein rechtes Auge war zugeschwollen, die Wunde, wo Brienne ihn bei ihrem Streit verletzt hatte, entzündete sich, aber vor allem schmerzte die Hand. Blut und Eiter sickerten aus dem Stumpf, und die fehlende Hand pochte bei jedem Schritt des Pferdes. Sein Hals war so rau, dass er nicht essen konnte, dafür trank er jedoch Wein, wann immer sie ihm welchen gaben, und Wasser, wenn sie ihm nichts anderes anboten. Einmal reichten sie ihm einen Becher, den er in einem Zug zitternd leerte, und die tapferen Kameraden brachen ein lautes Gelächter aus, das ihm in den Ohren dröhnte.
»Das ist Pferdepisse, was du trinkst, Königsmörder«, erklärte ihm Orge.
Jaime war durstig und trank es trotzdem. Hinterher allerdings musste er sich übergeben. Sie zwangen Brienne, ihm das Erbrochene aus dem Bart zu waschen, genauso wie sie ihr befahlen, ihn zu säubern, als er sich im Sattel beschmutzte. An einem feuchten, kalten Morgen, an dem er sich ein wenig kräftiger fühlte, packte ihn Wahnsinn, und er ergriff das Schwert des Dornischen mit der linken Hand und zerrte es unbeholfen aus der Scheide. »Sollen sie mich doch töten«, dachte er, »solange ich nur im Kampf und mit der Klinge in der Hand sterbe.« Doch es nützte nichts. Shackwell stellte sich ihm entgegen, hüpfte von einem Bein aufs andere und tanzte flink zur Seite, sobald Jaime nach ihm schlug. Unbeholfen taumelte er vorwärts und hackte wild auf den Narren ein. Shackwell dagegen drehte und duckte sich, bis der gesamte Mummenschanz über Jaimes vergebliche Bemühungen lachte. Schließlich stolperte er über einen Stein und fiel auf die Knie, und nun sprang der Narr herbei und drückte ihm einen Kuss auf den Kopf. Rorge schob ihn am Ende fort und trat Jaime das Schwert aus den schwachen Fingern, als dieser es heben wollte.
»Das war sehr amüsant, Königsmörder«, sagte Vago Hoth. »Wolltest du es jedoch noch einmal versuchen, nehme ich dir die andere Hand auch noch, oder vielleicht einen Fuß?«
Später lag Jaime auf dem Rücken, starrte in den nächtlichen Himmel und gab sich Mühe, den Schmerz zu ignorieren, der seinen rechten Arm hinaufkroch, wann immer er ihn bewegte. Die Nacht war von eigentümlicher Schönheit. Der Mond war eine elegante Sichel, und Jaime schien es, als habe er nie zuvor so viele Sterne gesehen. Die Königskrone stand im Zenit, und er sah den Hengst, der sich aufbäumte, und dort war der Schwan. Die Mondmaid hatte sich schüchtern wie immer hinter einer Kiefer verborgen. »Wie kann eine Nacht so schön sein?« fragte er sich. »Warum wollen die Sterne auf jemanden wie mich herunterschauen?«
»Jame«, flüsterte Brienne so leise, dass er es zu träumen glaubte. »Jame, was tut ihr?«
»Ich sterbe«,
wisperte er.
»Nein«,
erwiderte sie.
»Nein, ihr müsst leben.«
Am liebsten hätte er gelacht.
»Hört endlich auf, mir zu sagen, was ich zu tun habe, Mädel. Ich sterbe, wann es mir passt.«
»Seid ihr ein solcher Feigling?«
Dieses Wort schockierte ihn. Er war Jaime Lannister, ein Ritter der Königsgarde, er war der Königsmörder. Kein Mann hatte ihn je einen Feigling genannt, andere Namen hatten sie ihm schon gegeben, ja, Eidbrüchiger, Lügner, Mörder. Sie behaupteten, er sei grausam, treulos, rücksichtslos, aber nie feige.
»Was kann ich noch tun, außer zu sterben?«
»Leben«, antwortete sie, »leben und kämpfen und Rache nehmen.«
Doch sie sprach zu laut. Rorge hatte ihre Stimme, vielleicht sogar die Worte gehört, und er kam herüber, trat sie und herrschte sie an, sie solle ihren verdammten Mund halten, wenn sie Wert auf ihre Zunge legte.
»Feigling«,
dachte Jaime, während Brienne sich bemühte, ihr Stöhnen zu unterdrücken.
»Stimmt das tatsächlich? Sie haben mir meine Schwerthand genommen. War das wirklich alles, was ich war, eine Schwerthand? Bei den guten Göttern ist das wahr?«
Das Mädel hatte recht. Er durfte nicht sterben. Cersei wartete auf ihn. Sie würde ihn brauchen. Und Tyrion, sein kleiner Bruder, der ihn wegen einer Lüge liebte.